Ja, schönen guten Abend an alle, die uns zuhören, die uns zuschauen. Ich freue mich sehr, dass ich mit meiner Kollegin, mit Sabine Dittmer im Reichstag sitze. Es ist ziemlich kalt hier für alle, die das zu Hause interessiert. Aber wir werden gemeinsam uns, glaube ich, ein bisschen in Rage reden und damit auch ein bisschen Wärme produzieren. Ich freue mich sehr, dass Sabine Dittmer da ist, Kollegin aus dem Gesundheitsministerium, parlamentarische Staatssekretärin, Sekretärin im Gesundheitsministerium. Aber wirklich eine ausgewiesene Gesundheitspolitikerin in ihrer ganzen Vita mit dem Thema Gesundheit verhaftet, Hausärztin gewesen vor ihrer Zeit im Bundestag, im Landtag bereits mit dem Thema Gesundheitspolitik beschäftigt und was ich auch vorher erfahren habe, wir teilen praktisch eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide mit dem zweiten Bildungsweg begonnen. Sabine hat Kinderpflegerin gelernt und dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgemacht und dann eben Medizin studiert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist die Kollegin aus Bad Kissingen, also aus dem Norden Bayerns, die zweite von drei bayerischen Staatssekretärinnen in dieser Regierung der SPD. Und wie gesagt, vertrittst den Wahlkreis seit 2013 im Deutschen Bundestag, warst bevor du parlamentarische Staatssekretärin wurdest, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und so als kleiner Tipp, wer auf deine Homepage schauen möchte, wird feststellen, du bist eine leidenschaftliche Leserin und gibst auch ganz interessante Büchertipps auf deiner Homepage zum Besten. Also wer sich auch dafür interessiert, kann ich nur empfehlen. Aber wir sind ja heute beieinander, um mit dem Thema Gesundheit uns zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle in irgendeiner Form beschäftigt. Entweder weil man selber vielleicht gerade aus dem Krankenhaus kommt, in Behandlung vielleicht ist oder befürchtet, in eine Behandlung gehen zu müssen, weil man vielleicht pflegebedürftige Angehörige hat. Weil man auf dem Land lebt, wie wir beide, und vielleicht durchaus auch weite Wege an mancher Stelle zum Krankenhaus hat oder das befürchtet. Und weil wir ja alle miteinander eigentlich aus einer Zeit kommen, wo wir jetzt fast 3 Jahre Pandemie hinter uns haben, die durchaus sowohl im Gesundheitsbereich, aber glaube auch bei den Menschen selbst ja noch ihre Folgen, auch ihre psychischen Folgen für viele Menschen, nach sich zieht. Wir haben in den letzten 3 Jahren unglaublich viel in diesem Gebiet getan. Sabine, du warst immer hautnah dabei. Ich erinnere an die Debatte um das Thema Krankenhausreform. Sehr, sehr schwierig, weil wir einerseits unsere Krankenhäuser nicht mehr nur wirtschaftlich, sondern vor allem eben am Bedarf der Menschen ausrichten wollen und am medizinischen Bedarf. Also das Stichwort Fallpauschalen, Ausstieg aus den Fallpauschalen da eine Rolle spielt. Wir aber die Qualität verbessern wollen. Das Gesundheitsministerium hat viel getan, die Transparenz auch der Qualität in Krankenhäusern zu erhöhen. Und gleichzeitig, und du wirst es genauso wissen wie ich, gibt es natürlich gerade im ländlichen Raum die Sorge, was ist mit meiner Klinik vor Ort? Kann ich noch vor Ort die Versorgung haben, die ich für nötig halte, die ich brauche? Oder ist es doch weiter weg, auch für Angehörige, die pflegen, ein großes Thema? Wir haben in der Digitalisierung viel gemacht, vom Thema künstliche Intelligenz bis zur Patientenakte, ein riesiges Themenfeld. Und wir haben auch, und ich glaube, da kannst du wesentlich mehr dazu sagen, wie ich, auch das Thema Medizinforschung nochmal sehr, sehr angestoßen. Wir haben im Vorfeld unglaublich viele Fragen im Chat gekriegt, die ich auch mich bemühe, alle zu stellen. Ich würde dich einfach bitten, dass du aus deiner Sicht ein paar Punkte sagst, die erst wichtig waren in den letzten 3 Jahren und wo wir vielleicht auch noch hinwollen mit der Gesundheits- und Pflegepolitik. Und dann würde ich schauen, dass wir all das, was die Menschen aus der Region gefragt haben, auch beantworten können. Und wer noch Anregungen hat oder Punkte fragen möchte, bitte einfach im Chat die Frage stellen und wir schauen, dass wir das alles möglichst in dieser Stunde beantworten. Das ist gar nicht ganz so einfach, weil Stunde ist unglaublich schnell vorbei. Deshalb, Sabine, du hast das Wort.
Ja, danke, Bärbel. Vor allem auch ein herzliches Dankeschön, dass wir heute diese Veranstaltung hier zusammen machen. Ich habe das sehr gerne so gesagt. Ist in der Tat so, dass die letzten 3 Jahre ganz schön herausfordernd waren bei uns im Haus. Das erste Jahr hat uns die Pandemie eigentlich noch so mit im Griff gehalten und danach konnte man dann erst so richtig in die Gesetzgebung einsteigen. Aber ich will das jetzt gar nicht komplett Revue passieren lassen, weil dann wäre die Stunde nämlich schon rum. aber einfach nur so schlagwortartig ein paar Dinge nennen, die wirklich auf den Weg gebracht worden sind und die auch gut gelungen sind. Das ist zum einen das Pflegeentlastungs-, Unterstützungs- und Entlastungsgesetz, wo so ein paar Punkte, die uns Sozialdemokraten auch wichtig waren, durchgesetzt worden sind. Zum Beispiel endlich nach langen Jahren des Stillstands mal eine Anpassung der Sachleistungen und auch der Pflegegeldleistungen, auch eine bessere Unterstützung nochmal bei den Eigenanteilen in den Pflegeheimen, die ja davon galoppieren. Und was mir ganz besonders wichtiger Punkt war, dass es uns auch wirklich gelungen ist, in das Entlastungsbudget einzusteigen. Also, dass die betroffenen Pflegebedürftigen oder die Angehörigen, je nachdem, wie man das handelt zu Hause, die Gelder für die Kurzzeitpflege und für die Verhinderungspflege zusammen addieren können und eigenständig entscheiden, wie flexibel sie für was diese Mittel einsetzen können und dann immer so sehr restriktiven Vorgaben geschuldet waren. Das war für mich ein wichtiger Punkt. Auch in der Digitalisierung sind wir wirklich ein ganzes Stück vorangekommen. Ich muss sagen, ich bin jetzt ja schon seit einigen Jahren in der Gesundheitspolitik und das Thema Digitalisierung, EPA oder auch elektronische Gesundheitskarte, das verfolgt mich von Anfang an. Ich glaube, das erste Mal ist vor 20 Jahren, da habe ich noch in meiner Praxis gearbeitet, ist über dieses Thema gesprochen worden. Und wir werden jetzt endlich am 1.1.25 peu à peu erst ein bisschen in Modellregionen mit der EPA an den Start gehen. Wir sind seit diesem Jahr auch mit dem E-Rezept gut dabei und ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich erinnern, zu Anfang war es manchmal ein bisschen holprig, aber die Probleme konnten aus dem Weg geräumt werden und ich bekomme jetzt eigentlich da nur positive Rückmeldungen, dass es wirklich vieles erleichtert. Aber ein richtiges Gros und ein harter Brocken bei uns im Haus war schon die Krankenhausreform. Die hat uns 2 Jahre wirklich jetzt beschäftigt, bevor wir die Mitte Oktober dann in zweiter, dritter Lesung im Bundestag zum Abschluss haben bringen können. Nur sagen, wir haben uns erstmal von einer Regierungskommission, die besetzt war mit Medizinern, sowohl aus dem universitären, aber auch aus dem ganz normalen Versorgungsbereich besetzt war, mit Pflegekräften und vor allem auch Juristen, mit Wirtschaftsökonomen, also wirklich ganz breit aufgestellt. Die haben uns den Vorschlag gemacht. Das war eine Arbeitsgrundlage. Wenn man das jetzt mit dem Gesetzentwurf vergleicht, ist da vieles verändert worden oder anders geregelt worden. Wir haben dann in einen überhalbjährigen Prozess gemeinsam mit den Bundesländern Eckpunkte abgestimmt, wie die Krankenhausreform aussehen kann und haben auf Grundlage dieser Eckpunkte, die im Übrigen mit einer sehr, sehr großen Mehrheit angenommen worden sind, also es haben 14 Länder dazu zugestimmt, ein Land Schleswig-Holstein hat sich enthalten und ein Land leider unser eigenes Bundesland, Bärbel Bayern, hat das entsprechend abgelehnt. Aber letztlich eine große Mehrheit auch unter den Ländern haben wir den Gesetzentwurf erarbeitet und dann auch nochmal in einem langen Prozess auch mit Beteiligten ist das rausgekommen, was wir jetzt da Mitte Oktober verabschiedet haben. Hauptpunkte der Krankenhausreform, du hast es gehört, ist einmal die Umstellung der Vergütung. Also wir sagen immer raus aus dem Hamsterrad, Fall, 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 weil nur beim Fallmachen auch Geld fließt.
Ja.
Ja, also die sogenannte Fallpauschale, die wird verändert. Es wird eine Vorhaltevergütung gezahlt für die Krankenhäuser. Einfach dafür können Sie sich vorstellen, wie die Feuerwehr. Da hofft man auch, dass niemand kommt, aber soll natürlich das technische und personelle Equipment entsprechend da sein. Teilfallabhängigkeit ist nach wie vor. Das werden wir evaluieren, ob man das auch noch verändern kann. Und aber da muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Aber was uns auch ein wichtiger Punkt war und der macht aktuell in der Debatte, so bekomme ich mit den Menschen so ein bisschen Angst, aber es ist eigentlich genau zum Vorteil der Patientinnen und Patienten, nämlich dass wir sagen, wir steigern Behandlungsqualität. Es wird nicht mehr jedes Haus alles machen, sondern vor allem gerade die spezialisierten, die hochkomplexen Eingriffe, vor allem die Krebsbehandlungen, onkologische Behandlungen werden in spezialisierten Häusern durchgeführt. Das ist uns ganz wichtig, weil wir da schlicht und ergreifend auch in der Ergebnisqualität im internationalen Vergleich da einfach hinten nachhängen und wir da nachholen müssen. Aber das heißt nicht, und das sage ich ganz bewusst auch als Abgeordnete, die aus dem ländlichen Raum kommt, das heißt nicht, dass das ein Kahlschlag für unsere ländlichen Kliniken bedeutet. Im Gegenteil, wir haben gerade für so Grund- und Regelversorger oder noch kleinere Häuser, müsst wissen, wir haben in Bayern, weiß jetzt nicht, ob ich ganz aktuell die Zahlen parat habe, aber als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, hatten wir von unseren über 400 Krankenhäusern, über 140 Krankenhäuser, die weniger als 100 Betten haben, ja, und teilweise noch gibt es auch welche, die haben weniger als 50 Betten. Und denen geben wir durch die Möglichkeit, eine sektorenübergreifende Versorgungszentren zu gründen, läuft unter in der Fachwelt und nach wie vor unter dem Stichwort Level 1i-Krankenhäuser, geben wir da wirklich eine Zukunftsperspektive, auch mit einer veränderten Finanzierung. Da wird überhaupt nicht mehr nach Fallpauschale bezahlt, sondern so wie früher, bevor die Fallpauschalen eingeführt worden sind, eben nach Tagessätzen, die individuell mit den Kostenträgern auszuhandeln sind. Also wir glauben, dass da eine ganze Menge passiert zum Vorteil der Patientinnen und Patienten. Diese Leistungsgruppen, also man sagt dann immer, es gibt eine chirurgische Abteilung und eine innere Abteilung, sondern in später hast du eine Abteilung für Endoprothetik, also das ist Gelenkersatz für Traumatologie oder für also Bauchchirurgie. Also das ist dann differenzierter und es ist mit Anforderungen hinterlegt, dass bestimmte Apparate vorbehalten werden müssen, dass ein bestimmter Qualitätsstandard bei der Ausbildung der Ärzte vorhanden sein muss und auch bei der Pflegekräfte. Wir halten das für eine sehr wichtige und sinnvolle Reform und hoffen sehr, dass die dann nächste Woche ist im Deutschen Bundesrat, dass sie dann auch dort erfolgreich abgestimmt wird. Denn das sage ich auch in aller Deutlichkeit, wenn der Bundesrat sie in den Vermittlungsausschuss schickt, wird sie wohl tot sein. Das ist nicht nur der aktuellen politischen Situation geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass wir, also sage ich ganz deutlich, als BMG und auch die, da spreche ich auch für die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsausschuss, nicht bereit sind, an Qualitätsvorgaben Absprüche zu machen. Wir haben dann, dabei darf ich noch ein
Ja,
bisschen erzählen,
klar.
ja, also, weil wir haben ja auch
Wir haben
jede Menge
einige Fragen,
Fragen zu
aber ein
beantworten.
bisschen gerne.
Wir haben, und da ist uns jetzt leider, das sind uns die Entwicklungen, die politischen Entwicklungen in der letzten Woche, haben uns da eine Grätsche reingemacht. Wir haben nämlich noch zwei, drei Gesetze in der Pipeline, die uns sehr, sehr wichtig wären, die auch zum Ende zu bringen. Und da muss man jetzt einfach gucken, was passiert. Das eine ist die Notfallreform, die haben wir schon angehört, die hatten wir auch schon in der ersten Lesung. Die ist auch von Oppositionsparteien an sich gelobt worden in der ersten Lesung im Grundkonstrukt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in der Notfallversorgung hier zu verbesserten Strukturen kommen, auch was so Ersteinschätzungsverfahren geht, dass der Patient wirklich in der Versorgungsebene landet, wo er hingehört. Entweder muss ein Hausbesuch gemacht werden oder er geht in die Bereitschaftspraxis oder es muss der Notarzt geschickt werden. Das muss klar geregelt werden. Das wäre ein wichtiges Gesetz, mir noch wichtig wäre. Und ein anderes, und das bricht jetzt wieder mein Hausarztherz durch. Das ist das Gesundheitsversorgungsgesetz, wo wir wirklich also nochmal Maßnahmen vorgesehen haben, um die hausärztliche Tätigkeit nochmal attraktiver zu machen, weil wir da einfach zu viele unbesetzte Arztsitze haben. Ja, und das ist ein wirkliches Problem. Aber auch da wissen, da haben wir morgen die Anhörung dazu im Gesundheitsausschuss. Auch da wissen wir nicht, was noch verhandelbar ist mit den Oppositionsparteien. Und dann abschließend, und dann will ich erstmal, können wir jetzt in die Fragen einsteigen, haben wir auch im Bereich der Pflege, gerade was die Ausbildung und die Beschäftigten angeht, wirklich noch zwei sehr gute Gesetze in der Pipeline. Das eine ist das Pflegekompetenzgesetz, mir persönlich ein ganz wichtiges Gesetz, weil wir endlich den Pflegekräften dann zugestehen, das zu tun, was sie auch wirklich können. Pflegefachkräfte sind hochqualifiziert, sind aber oftmals wirklich, also haben ein Korsett bei dem, was sie dann dürfen im Praxis- und im Behandlungsalltag. Da wollen wir die Heilkundeübertragung in bestimmten Bereichen möglich machen, der mir ganz besonders wichtig und auch ein wichtiger Punkt will ich noch erwähnen, weil ich da heute schon nochmal mit Abgeordnetenkolleginnen und Kollegen gesprochen habe, ist die Ausbildung der Pflegefachassistentin. Sie müssen wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben bei uns in 16 Bundesländern, ich glaube, 19 verschiedene Ausbildungen für Pflegehelferinnen, Pflegeassistenten, ganz unterschiedlich, mal ein Jahr, mal 2 Jahre, mal 18 Monate. Also wirklich ein richtiges Kuddelmuddel und nichts in Form geregelt. Und es ist uns nach langen Jahren der Verhandlungen mit den Ländern gelungen, uns wirklich auf eine duale Berufsausbildung letztendlich der Pflegefachassistenzperson zu verständigen. Und das wäre schon ein großer Wunsch von mir, wenn wir auch dieses Gesetz noch zum Abschluss brächten. Aber da müssen wir jetzt schauen, was die nächsten Sitzungswochen bringen, die wir noch vor uns haben, wie verhandlungsbereit die Opposition ist, ob Themen, die wirklich zum Wohl der Menschen, der Patientinnen und Patienten beitragen, ohne dass die eine ideologische, politische Färbung hätten, hier zum Abschluss gebracht werden können. Das soll mal so viel zum Einstieg gewesen sein.
Super,
Und
Sabine.
dann darfst du mit den Fragen loslegen.
Erstmal ganz herzlichen Dank, weil ich glaube, du hast es geschafft, in wenigen Minuten einen riesigen Bogen zu spannen von eben aktuellen Themen wie der Krankenhausreform bis hin zu der Frage der Pflegeausbildung. Und ich kann mich nur anschließen, ich kann nur hoffen, dass es uns gelingt, da noch zu konstruktiven Lösungen zu kommen, denn das ist ja im Interesse der Menschen, die dann diese hoffentlich gut ausgebildeten Pflegekräfte brauchen, um sich selbst voranzubringen oder ihre Angehörigen zu unterstützen. Und das wäre wirklich schade, wenn wir solche Bemühungen, die über Jahre hinweg gewachsen sind, jetzt nicht endlich zum Abschluss bringen könnten. Wir haben jetzt Fragen aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich versuche das ein bisschen zu clustern und zusammenzuführen und würde wirklich mit der Krankenhausreform nochmal beginnen, weil da sind einige Fragen da, gerade für den ländlichen Raum. Ich möchte aber auch schon mal ankündigen, wir haben dann eine Frage zum Beispiel zum Thema Long-Covid, wir haben zur Apothekenreform noch Fragen und, und. Die kommen alle dran, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Sorge. Aber ich glaube, wir beginnen einfach mit dem Thema, weil ich auch weiß, dass das im Landkreis Traunstein-Berchtesgadener dann natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, mit der Krankenhausreform, die ich glaube, eigentlich von allen gewünscht wurde und glaube auch sehr positiv gesehen wird, dass man von den Fallpauschalen hin zu den Vorhaltevergütungen kommt. Die Frage, die sich am Land immer gestellt hat, die sich Kommunalpolitiker gestellt haben, was ist in der Zwischenzeit, bis das Gesetz voll greift mit den Vorhaltevergütungen? Und in dem Sinn habe ich zum Beispiel eine Frage von Rika Molnar, die unsere SPD-Kandidatin in Rosenheim ist, die das nochmal fragt, was das Gesundheitsministerium oder was im Gesetz den Krankenhäusern angeboten ist, um diese Übergangszeit zu gestalten. Das ist im ländlichen Raum für viele, glaube ich, essentiell eben, um möglichst gute flächendeckende Versorgung halten zu können. Ich habe ein paar weitere Fragen, die sich um diese Frage, wie halten wir im ländlichen Raum die Krankenhäuser weiter vor? Ranken und vielleicht ist das als Einstieg so nochmal für den ländlichen Raum die erste Frage, Sabine.
Ja, mache ich gerne. Die Übergangszeit ist ja auch ein Thema, das auch immer wieder mit den Ländern diskutiert wird. Ich will zum einen mal vorausschicken, die Krankenhausfinanzierung ist eine hochkomplexe Finanzierung. Also Stichwort duale Finanzierung, das heißt für alles, was an Investitionen notwendig ist, über die Ausstattung der Küche, der Technik bis hin zu gebäudlichen Fragen, ist Angelegenheit der Länder. Alles, was Betriebskosten betrifft, ist Angelegenheit der gesetzlichen Krankenversicherung. Also. Und da sehen Sie jetzt hier schon, dass allein bei dem Finanzierungskonstrukt Bundesmittel, also Bundessteuermittel, überhaupt nicht vorgesehen sind, sondern wenn es immer heißt, der Bund muss bezahlen, dann ist immer damit gemeint, dass der Bund Regelungen schafft, damit die gesetzlichen Krankenversicherungen in die Leistungspflicht kommen. Und da muss man zum einen wissen, na, das wird jetzt zu detailliert, wenn ich mit Landesbasis fall, während ich Inflation anfange. Aber lassen Sie mich einfach so viel sagen. In den Jahren von, ich sag mal, von 2013 bis 2022 war es letztendlich so, dass es sind immer Durchschnittswerte. Das mag für ein einzelnes Krankenhaus ganz anders aussehen, aber dass im Durchschnitt die Krankenkassen einen höheren Landesbasisfallwert bezahlt haben, als eigentlich die Inflation und die Kostenentwicklung der Krankenhäuser war. Das hing mit der guten Lohnsteigerung in dieser Zeit zusammen. Wir hatten dann zwei wirklich also schwierige Jahre in den Häusern. 23 und 24. Und da ist es so, dass der Bund eben nicht untätig geblieben ist, sondern wir haben auch da erstmals, also wir haben schon früher für andere Dinge Krankenhauszukunftsgesetz, Digitalisierungssteuermittel gegeben, aber wir haben hier diesmal direkt Steuermittel für die, sag's mal, Betriebskostenfinanzierung letztendlich gegeben unter den Titel Heizkosten oder Energiehilfe, ja, um das auch europarechtlich klar zu machen. Es hieß also, jedes Krankenhaus, egal ob klein, ob groß, ob privat, kirchlich oder gemeinnützig in irgendeiner Form oder kommunal, hat für jedes Bett also 8.400 € bekommen. Wir haben also insgesamt da 4,5 Milliarden Euro ausgeschüttet, um zu unterstützen, und haben weitere 1,5 Milliarden aufgewendet, um wirklich einen Spitzausgleich, wenn die Energierechnung höher war als im Vergleichsjahr, also 22 manchmal was, ne?
Ja.
Im Vergleich, dass das wirklich spitz ausgeglichen worden ist. Von daher hat der Bund ist da schon in Leistung gegangen, aber es ist unbestritten, dass viele Krankenhäuser in einer wirtschaftlichen Schieflage sind. Und wir bekommen auch immer Berichte, es sind Personalkosten, die davon galoppieren. Und deshalb haben wir hier vorgesehen, im Krankenhausgesetz, ich nenne es einfach Reformgesetz, weil der Name Krankenhausversorgungs- und Verbesserungsgesetz ist so ewig lang in unserem Krankenhausgesetz vorgesehen, dass zukünftig alle Tarifsteigerungen für alle Berufsgruppen komplett refinanziert werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen, und zwar schon rückwirkend für das Jahr 2024. Das ist eine enorme finanzielle
Absolut.
Kraftleistung, die die Kostenträger hier bringen müssen, wird aber sicherlich zu einer Entspannung in den Häusern führen und wird zukünftig natürlich auch zu Erleichterungen und zu Entlastung führen, vor allem, weil wir auch noch vorgesehen haben, dass das nicht erst dann ein Jahr später passiert, sondern wenn der Tarifabschluss da ist, dieser Wert, der nennt sich Landesbasis, Fallwert dann auch unterjährig verändert wird, sodass diese erhöhte Belastung unmittelbar ausgeglichen wird. Und wir haben als weiteres vorgesehen, ist auch so ein Auspunkt dieser komplexen Krankenhausfinanzierung, dass das nennt sich im Fachbegriff Orientierungswert, dahinter steckt die Kostenentwicklung der Krankenhäuser. Und die ist bislang, wenn sie höher war als die Lohnentwicklung, immer nur zu einem Teil ausgeglichen worden. Natürlich mit dem Hintergrund, dass du auch die Krankenhäuser zur Wirtschaftlichkeit anhalten wolltest. Das haben wir jetzt geändert. Es wird zukünftig so sein, wenn die Kostenentwicklung tatsächlich höher ist, wie gesagt, kam erst zweimal vor, tatsächlich höher ist als die Lohnentwicklung, dann wird auch diese zur Grundlage der Kostenerstattung für die Krankenhäuser gemacht. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, die auch immer wieder eingefordert worden sind und die da sicherlich zu einer Entspannung der Liquiditätslage oder der finanziellen Situation beitragen werden.
Ja, erstmal danke, Sabine. Ich glaube, das ist wichtig, was du sagst, weil das natürlich vor allem die Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft besonders nochmal umtreibt, weil die Kommunen natürlich sagen, wir wollen sie erhalten, aber natürlich sind das gebundene Mittel, die wir sonst auch für andere Dinge nochmal einsetzen könnten und das sicher nicht einfach ist. Vielleicht kannst du einen Satz sagen, ab wann die Krankenhausreform denn dann endgültig greift, also der Übergang vom Hamsterrad Fallpauschalen zur Vorhaltevergütung
Ja,
gelungen
genau.
ist.
Also wir haben jetzt erst mal 2 Jahre die sogenannte komplett budgetneutrale Phase. Also das immer vorausgesetzt, es tritt am 01.01.25 in Kraft. Das Jahr 25, 26 ist erstmal also komplett also budgetneutral, nennt sich das. Das nehmen die Krankenhäuser, die Länder zur Vorbereitung auf die Krankenhausreform, weil anders als in Nordrhein-Westfalen, die da schon Leistungsgruppen definiert und ihren Krankenhäusern zugeteilt haben, gibt es einfach Länder, die ihre Krankenhausplanung da anpassen müssen. Also in Bayern ist es zum Beispiel so, dass jetzt die Ministerin vor wenigen Wochen erstmal angeschrieben hat, um da einen Überblick zu kriegen, was machen wir eigentlich wo, in welchem Krankenhaus in
Okay.
Bayern. Also da brauchen die dann schon ein bisschen Zeit, um das anzupassen. Dann haben wir also 25, 26 diese Phase. Dann haben wir 27 und 28 eine sogenannte Konvergenzphase, wo wir uns so langsam antasten an diese 60% Vorhaltepauschale. Und danach ist dann die Scharfstellung. Also das wäre dann
29.
29.
Ab 29 dann praktisch die
Genau,
abgeschlossene Reform
genau.
und in der Zwischenzeit
Die
die
Zwischenschritte,
Unterstützungen und
genau.
Zwischenschritte, die du gerade geschildert hast. Ich habe jetzt nochmal eine andere Frage von Frau Götz aus Waging, die da anschließt an das Ganze und sagt, gibt es denn eigentlich erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern, wo man sagt, da ist der ländliche Raum in der Krankenhausversorgung gut abgebildet und angedockt? Und wenn ja, was machen die?
Also es gibt, also ich sage mal so eine Blaupause, also sagst, das kann ich jetzt da auf Deutschland oder auf
Ja.
Bayern stellen. Das gibt es so in dieser Form nicht. Aber wir wissen natürlich schon, gerade wenn wir in die nordischen Länder reinschauen, die da sehr fortschrittlich überhaupt in ihrer Entwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen sind, dass die sehr viel mehr zentralisiert haben, aber dann natürlich auch mit entsprechenden. Also ich war da in Dänemark, haben wir es angeguckt, wenn die immer zentralen Krankenhaus habt, das wirklich ein Rieseneinzugsgebiet hat, dann brauche ich natürlich auch den Rettungshubschrauber, der mir entsprechend für bestimmte Krankheitsbilder dann die Versorgung sichert. Also da hängt so viel also an so einer Struktur dran. Ja, also du kannst eigentlich das nie ohne Rettungswesen denken. Deswegen finde ich das auch so schade, dass wir jetzt mit der Notfall- und Rettungsdienstreform dann noch nicht sehr viel weiterkommen. Und natürlich werden in diesen Ländern auch schon seit geraumer Zeit die Möglichkeiten der Digitalisierung, der Telemedizin da sehr viel besser genutzt. Aber letztendlich sind es kleine Länder, also 5 Millionen Einwohner, wenn ich das dann noch recht in Erinnerung habe, halb so groß wie Bayern. Das ist also schwierig zu sagen, ich stülpe das jetzt hier drüber. Ich glaube, wir brauchen da unsere individuellen Lösungen, aber es schadet nie, also den Blick über den Tellerrand zu sehen.
Also die Frage Nutzung moderner Techniken, Telemedizin, Digitalisierung, künstliche Intelligenz auf der einen Seite, gut ausgeprägtes Rettungswesen nochmal und sicher auch Dependancen bei, für
Genau.
manche Dinge, die nötig sind. Das passt nochmal zu einer Frage, die ich auch gekriegt habe im Vorfeld schon von dem Herrn Weißmüller aus Bad Reichenhall, der sagt, Deutschland hat sehr viele Krankenhäuser, die Zahl 1700, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber die wird genannt, kannst du sicher gleich was dazu
Ja.
sagen. Und damit eigentlich die höchste Krankenhaus- und Bettendichte in Europa. Trotzdem heißt es ja auch immer, dass wir nicht automatisch damit die beste Versorgung haben. Und er fragt jetzt, nach welchen Kriterien wird denn eigentlich dann überlegt, welche Krankenhäuser eine Zukunftschance haben und wo eben eventuell nicht.
Ja, das ist jetzt ein Thema, wo ich jetzt also einfach sagen muss, das wird nicht im Bund gelöst, ja, weil die Krankenhausplanung liegt bei uns in Deutschland ganz wirklich stringent in der Kompetenz der Länder. Und die legen da auch sehr großen Wert drauf. Die haben uns also das auch im Rahmen der Krankenhausreform nochmal durch zwei Gutachten, die sie in Auftrag gegeben haben, das auch nochmal untermauert, dass wir da also schlicht und ergreifend nichts mit und reinzureden haben. Ich muss sagen, der Fragesteller hat im einen recht. Wir haben eine sehr hohe Krankenhausdichte und auch eine hohe Bettendichte. Und vielleicht ist es für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannend zu wissen, weil wir ja auch den Fachkräftemangel, das ist ja unbestritten, ja, das ist ja unbestritten. Also jedes Haus sucht händeringend Pflegekräfte, jedes Haus sucht händeringend Ärzte. Und wenn ich Ihnen da jetzt da zwei Zahlen nenne, die auch vom Sachverständigenrat Gesundheitswesen in ihrem letzten Gutachten nochmal beleuchtet worden sind, dass wir nämlich eigentlich im europäischen Vergleich, wenn wir unsere Pflegekräfte, auch unsere Ärzte auf 1000 Einwohner berechnen, auf einmal wirklich bombig dastehen. Ich will Ihnen da nicht einfach nur eine Zahl nennen. In der Pflege ist es so, dass wir in Deutschland 13 Pflegekräfte auf 1000 Einwohner haben, im OECD-Vergleich 8, bei den Ärzten 4,3 auf 1000 Einwohner und im OECD-Vergleich 3,5. Ja, und trotzdem haben wir, und wir spüren das ja immer und überall, der ganzen Mangel. Und da ist natürlich schon die Frage, gehen wir auch mit unserem hochqualifizierten Personal, und das ist sowohl die Fachpflege als auch die Ärzteschaft, gehen wir da auch wirklich effizient um? Ja, und deswegen ist das auch ein Ziel der Krankenhausreform, hier zu effizienteren Strukturen zu kommen. Und ich sage das immer offen, wirklich offen, ich bin da sehr offen in der Kommunikation, auch bei mir im Wahlkreis, wo auch Kliniken geschlossen worden sind. Auch hier werden nicht alle Kliniken überleben. Und das ist auch, wird auch zwischenzeitlich von der Krankenhausgesellschaft, sowohl von der deutschen als auch von der bayerischen, ja auch zugestanden. Ja, das wird ja auch zugestanden. Und ich denke, man muss aber damit den Menschen offen kommunizieren und muss ihnen einfach aufzeigen, wie Versorgung gesichert ist und wie sie auch davon entsprechend profitieren.
Ich fasse vielleicht noch mal ein paar Fragen, die noch zur Krankenhausreform gekommen sind, zusammen, damit wir dann auch zum nächsten Thema kommen können. Ich glaube, ein paar Sachen hast du eigentlich auch schon angesprochen. Vielleicht kann man ein paar Punkte noch mal ein bisschen rausarbeiten. Du hast ja schon über die Übergangsfrist und die Regelungen geredet. Ich hatte noch mal eine Frage, die sich speziell auf die kommunalen Krankenhäuser bezieht. Also wie du die Auswirkungen der Reform auf die kommunalen Krankenhäuser beurteilst. Ist wahrscheinlich schwierig, weil so pauschal wird man das nicht sagen können. Aber vielleicht kann man noch ein bisschen was zuspitzen, nochmal einfach, damit man sich das auch gut vorstellen kann, wenn man nicht täglich mit Krankenhausmedizin behaftet ist. Du hast zu den Leistungsgruppen bereits was gesagt und hast auch, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, es wird von den Ländern festgelegt. Also das ist, glaube ich, die Information, die man dann Frau Weidenberger aus Traunstein geben kann, die das gefragt hat. Und ich habe noch eine Frage, die auch nochmal das Thema Spezialisierung anspricht. Du hast ja gesagt, wie notwendig das ist, um auch Qualität in der medizinischen Versorgung sicherzustellen, auf dem ländlichen Raum. Und dahin geht die Frage von Herrn Kretschmann aus Trostberg. Er fragt, ob das nicht auch ein Nachteil sein kann, wenn es sehr weit ist. Er denkt an ältere Menschen, die dann vielleicht abgeschnitten sind von ihren Familien, lange Anfahrtswege haben und so weiter. Und aufgrund dieser, sage ich jetzt mal, psychosozialen Umfeldgeschichte vielleicht sich nicht so gut betreut oder belastet fühlen. Also ich würde die drei Fragen so vielleicht zusammenfassen. damit wir dann den Komplex Krankenhausreform hin zu anderen Themen
Ja,
beenden können.
also erstmal zum Stichwort kommunale Krankenhäuser. Also die Frage ist jetzt sehr schwierig zu beantworten, Bärbel, weil wir ja dann eine echte Vielfalt haben. Wir haben kleine Häuser, die haben 40, 50 Betten.
Ja.
Also bei mir im Wahlkreis habe ich ja so eins noch mit einer kleinen inneren Abteilung. Und wir haben richtig große Kliniken. Ich denke jetzt ans Klinikum Nord in Nürnberg zum Beispiel. Von daher ist das schwierig, eine Aussage zu treffen. Aber Fakt ist, das wird entschieden von der Planungsbehörde, die beim Freistaat Bayern, also in der Verantwortung des Gesundheitsministeriums tagt, natürlich in Kooperation und in Gesprächen, in Austausch mit den Kommunen und auch mit den Trägern. Auch Kostenträger sitzen da im Planungsausschuss mit dabei. Was ich jetzt nur im Moment ein bisschen schwierig finde in Bayern, ist, dass hier es wenigstens ist es so mein Eindruck. Vielleicht empfinde ich das auch verkehrt, aber ich habe so den Eindruck, als wird im Moment diese Planungskompetenz, die das Land eigentlich hat, abgewälzt auf die Länder, auf die Kommunen, dass die selber sagen sollen, so soll die Struktur sein und so will ich das. Also, und ich muss sagen, das fällt ihnen schwer, ja, auch wenn sie das gutachterlich stützen lassen. Da würde ich mir schon noch mehr Unterstützung jetzt auch wirklich von der Planungsbehörde wünschen. Das haben auch die Landräte also deutlich zum Ausdruck gebracht in einer Stellungnahme, die sie dazu verfasst haben. Die Frage der ältere Patienten und die spezialisierte Klinik. Da muss ich dir sagen, Bärbel, auch der ältere Patient, wenn der jetzt nur einen Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, hat der Anspruch darauf, dort
Besten.
versorgt zu werden, wo ich das mit dem besten Operations- und Behandlungsergebnis erzielen kann. Und da muss ich jetzt, das mag jetzt dafür manche hartherzig klingen, wenn ich das sage, da spielt das jetzt keine Rolle, ob der Besuch jeden Tag kommen kann. Aber Fakt ist, wenn er dann operiert ist, wenn die Wundheilung gut abgeschlossen ist, also er stabilisiert ist, dann kann er ja zurückverlegt werden von dem spezialisierten Zentrum in das Krankenhaus vor Ort, in die sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung oder in das Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, wo dann einfach die Pflege dann noch erbracht wird und die medizinische Betreuung. Und die Häuser sollen nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern die müssen miteinander kooperieren und sich austauschen, konziliarisch. So ist es eigentlich gedacht. Aber zu sagen, ich operiere jetzt dein Bauchspeicheldrüsenkrebs bei mir im Kreiskrankenhaus, weil du dann täglich Besuch kommst, also das ist jetzt nicht der medizinische Anspruch, den du an eine gute Behandlung hast.
Ich glaube, das ist schon nachvollziehbar, weil jeder von uns, wenn er in einer schwierigen Situation ist, glaube ich, für sich in Anspruch nehmen würde, die bestmögliche medizinische Versorgung zu haben. Aber so wie du das geschildert hast, in Ergänzung dann eben neben der Spezialisierung, aber auch die Vorortbetreuung und Pflege zu haben, ich glaube, das ist eine Kombination, auf die wir am Ende des Tages rauskommen müssen, auch in irgendeiner Form. Jetzt habe ich ganz viele Fragen, um ein kleines bisschen vom Krankenhaus nochmal wegzukommen. Zum Thema Pandemie. Ich habe ja eingangs auch gesagt, wir sind eigentlich, oder du hast auch gesagt, das erste Jahr in unserer Regierungszeit.
Magst du auch ein Wasser?
Gerne. Man merkt uns an, wir sind beide ein bisschen erkältet. Das erste Jahr in unserer Regierungszeit noch sehr unter dem Einfluss und den Eindruck von Covid gestanden, mit vielen Auswirkungen, sowohl im finanziellen wie aber auch im psychischen oder im medizinischen Sinne. Und ich habe Fragen und ich fange vielleicht mit denen an, weil es mehrere sind zum Thema Post-Covid, Long-Covid. Ich habe auch die Fragen von mehreren Menschen, die im Chat sich jetzt nochmal gemeldet haben, die fragen: Wird das Thema eigentlich ernst genommen? Wie ernst werden die Menschen mit eben diesen zum Beispiel Long-Covid-Erkrankungen oder ja, Symptomen genommen? Und ich habe dann auch sehr, sehr detaillierte Fragen, die ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, als medizinische Laie kaum einordnen kann. Aber ich stelle sie mal jetzt auch hier. Da geht es dann um die Frage: Was ist mit dem Thema Impfung bei Long-Covid? Was ist mit dem Thema zielgerichteter Forschung für Post-Covid? Oder wie auch nach, also hier steht Post-Vac, war die Frage. Das wirst du einordnen können, Sabine, da bin ich mir sehr sicher, wie man damit umgeht und ob es nicht auch sinnvoll wäre, hier den medizinischen Forschungsetat zu erhöhen, um hier eben zielgerichtete Forschung für die Menschen nochmal betreiben zu können. Die Fragen, wir stellen, schreiben hier, dass hier auch Finanzmittel eingebüßt wurden in der letzten Zeit. Wahrscheinlich kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen. Also erstens, wo stehen wir mit der ganzen Debatte um Long-Covid? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Was ist mit der Frage von Impfungen? Was ist mit der Frage der medizinischen Forschung in dem Bereich? Aber, und ich glaube, das ist schon wichtig auch, was müssen wir tun, damit die Menschen sich auch ernst genommen in ihrer Erkrankung fühlen und das auch ein wirkliches Thema ist. Ich merke das bei vielen Gesprächen, auch Bürgersprechstunden im Wahlkreis, dass Menschen sagen, ich möchte damit ernst genommen werden, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, ich kann vieles nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht so richtig verstanden von meinem Umfeld und auch vom ehemaligen Arbeitskollegen zum Beispiel. Also sowohl das, sag jetzt mal, Umfeld, das soziale, emotionale ist ein Thema, wie die medizinische Forschung. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen.
Ja, mache ich gerne, weil das Thema Long-Covid, Post-Covid oder auch ME/CFS, also das chronische Fatigue-Syndrom, ist ja häufig in der Ausprägung von Long-Covid eine ganz dominierende Rolle spielt, nimmt im Haus und auch bei meinem Minister wirklich großen und breiten Raum ein. Also sehr viel Aufmerksamkeit drauf gelegt, zeigt sich auch nach außen durch den runden Tisch, den wir etabliert haben im Bundesgesundheitsministerium, bei dem eben nicht nur Forschung, Leistungserbringer, also Ärzte und Kostenträger, Krankenkassen zusammenkommen, sondern auch Betroffene mit entsprechend eingeladen sind. Der hat zwischenzeitlich zum zweiten Mal stattgefunden. Wir haben, und das will ich vorausschicken, das sind beides Krankheitsbilder, und da gehört Post-VAC auch dazu. Post-VAC ist noch kein klar definierter Begriff. Man versteht darunter so eine die Symptomatik, die nach einer Impfung auftritt, also jetzt nicht die normale Nebenwirkung wie der dicke Arm oder die 2, 3 Tage Abgeschlagenheit, sondern auch lang und länger anhaltende Symptome, ähnlich dem Erscheinungsbild von Long-Covid oder ME/CFS. Das sind Themen, die wirklich frustrant sind, sage ich jetzt mal für einen Mediziner, ja, weil wir so ziemlich machtlos sind im Einordnen und Behandeln. Also du hast keine gesicherten Diagnosekriterien, ja. Du hast so Anhaltspunkte, es gibt auch so Leitlinien und Gruppen, wo du dich da entsprechend austauschst. Aber das gibt es nicht, dass ich ein Blut abnehme und einen Antikörper bestimme und sage, das hast du jetzt, wie bei einer Hepatitis oder sowas. Also es ist einfach schwer zu fassen. Ich weiß auch, dass viele ärztliche Kollegen, also hausärztliche, allgemeinmedizinische Kollegen, sich sehr schwer tun mit dem Krankheitsbild. Ich habe das auch erlebt, dass sich viele Patientinnen und Patienten da wirklich auch nicht gut aufgehoben gefühlt haben, weil sie einfach als Psycho abgetan worden sind, ja. Da sind wir auch im Austausch mit der Kammer, was Weiterbildungsangebote und Sensibilisierung entsprechend angeht. Aber ich sage immer, an der Empathie, die ein Einzelner entgegenbringt, die kannst du halt gesetzlich nicht verordnen. Und es gibt solche und solche. Aber wir haben auch, und weil eben dieses Krankheitsbild so schwer zu fassen ist, wirklich die Forschungstitel extrem aufgestockt. Allein bei mir im Haus, und da muss ich jetzt vorausschicken, das Bundesgesundheitsministerium, das hat nur eine sogenannte Ressort- und Versorgungsforschung, ja. Die richtige Medikamentenforschung, Therapieforschung, Diagnostikforschung, die ist im Bildungs- und Forschungsministerium angesiedelt. Aber auch da sind die Mittel extrem aufgestockt worden. Über 60 Millionen stehen dafür für Förderprojekte zur Verfügung. Bei mir im Haus sind es knappe 100 Millionen Euro. Und für die Kinder, das geht immer so ein bisschen in der Debatte unter, aber wir haben auch viele betroffene Kinder mit dieser Symptomatik, haben wir auch nochmal 52 Millionen Euro wirklich für die Versorgungsforschung zur Verfügung gestellt. Bei uns ist ja für so Behandlungsleitlinien und solche Dinge ja mit der gemeinsame Bundesausschuss zuständig. Der hat Ende letzten Jahres, also das ist fast also Dezember 23 war es, hat eine Richtlinie erlassen, wo er Behandlungspfade vorgibt. Also das ist auch Sicherheit ein bisschen dann für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, wie die Berufsgruppen übergreifend koordiniert, strukturiert die Versorgung da entsprechend verbessern kannst, und hat auch selber nochmal im Innovationsfonds Mittel zur Verfügung gestellt, um das entsprechend zu erproben. Und dann muss ich jetzt einfach sagen, so frustrant das Und es klingt frustrierend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da auch betroffen sind davon. Wir müssen da auf Ergebnisse warten. Also wir können kein Medikament aus der Schublade holen, als Ministerium und sagen, und das nimmst du jetzt und das hilft. Wir sind da auf die Intelligenz unserer Forscher, und zwar sind die weltweit vernetzt, da wirklich angewiesen. Was wir tun können, ist, die Rahmenbedingungen zu stellen, die Gelder zur Verfügung zu stellen, um das entsprechend zu unterstützen. Und dann, wenn es erfolgsversprechende Ansätze gibt, auch dafür zu sorgen, dass das schnell in der Versorgung dann entsprechend ankommt. Aber letztendlich ein Thema, das nach wie vor unbefriedigend beantwortet ist. Aber ich will einfach nur noch mal sagen, im Haus bei uns, also wenn ich sage Haus, meine ich mein Ministerium, mit an der Spitze Karl Lauterbach, hat es wirklich einen hohen Stellenwert, dieses Thema. Und auch die Abteilungen sind da entsprechend sensibilisiert.
Ich glaube, das ist der medizinische und der Forschungsteil. Also ich habe dem Ganzen auch entnommen, dass ihr hohe Summen auch in der Forschung, sowohl im Gesundheitsministerium wie auch im Forschungsministerium vorhanden sind. Ich habe dich so verstanden, dass da auch nichts gekürzt wurde in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da zügig vorankommt und sehen kann, dass möglichst hoffentlich die Intelligenz möglichst schnell entsprechende Behandlungsmethoden auch erforscht und man das in die Breite bringen kann. Ich glaube, was man vielleicht nur ernst nehmen muss, ist die Frage, und das ist aber sicher nicht eine Frage des Gesundheitsministeriums allein, sondern vielleicht auch des Arbeitsministeriums oder auch anderer, auch Länderressorts, auch wenn es um Bildung geht, wie man die Aufklärung um solche Krankheitsbilder in der Bevölkerung nochmal voranbringt, damit die Menschen sich eben nicht alleingelassen fühlen, sondern eben verstanden wird bei vielleicht auch früheren Kollegen am Arbeitsplatz oder im familiären Umfeld, dass das ernstzunehmende Krankheitsbilder sind und jetzt nicht ein Ausdruck, dass Menschen vielleicht etwas nicht tun wollen, sondern dass es wirklich sehr ernstzunehmend ist. Ich glaube, das ist was, was man allgemein an Aufklärungsarbeit noch
Ja, das ist
leisten
eine
muss.
Arbeit, die Gesellschaft leisten muss. Da bin ich komplett bei dir. Das ist so eine Entstigmatisierung, die da stattfinden muss, ja. Aber vieles hilft natürlich schon. Also ich glaube, es ist wichtig, dass auch die Ärzteschaft wirklich gut und das soll jetzt kein Ärzte-Pashing oder was sein. Ich will da gar nicht jetzt überlegen, aber ich habe es halt einfach erfahren. Aus Berichten von Patienten, die dann so als Faulenzer oder Nixtuer abgestempelt worden sind, aber die wirklich fertig waren, ja, die wirklich fertig waren und die Hilfe benötigt hätten. Und da braucht man schon eine Sensibilisierung, das weiß die Kammer auch, was Fortbildungs-, Weiterbildungsangebote angeht. Aber Fakt ist auch, es ist immer auch dem Engagement jedes einzelnen Mediziners geschuldet, welche Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote er entsprechend besucht und wie er die Schwerpunkte in seiner Praxis setzt. Deswegen auch nochmal diese Hilfestellungen, wo finde ich spezielle Schwerpunktpraxen, die aufs Krankheitsbild spezialisiert sind. Also diese Listen, die gibt es, ich weiß nicht, ob sie die Kammer oder die Kassenärztliche Vereinigung jetzt veröffentlicht, aber das sind abrufbar.
Das wäre so meine Frage gewesen, wo die abrufbar
Ja,
sind. Vielleicht
ja.
kann man das später nochmal auch auf meiner
Homepage,
Homepage oder auf deiner
ja.
Homepage auch nochmal nachlesen oder dann auch nochmal in Social Media verbreiten. Ich glaube, das wäre wichtig für
Genau,
Betroffene, sich
ne,
da auch
dass du da
nochmal
wirklich schwer, also Schwerpunkte.
Schwerpunkte für diese Krankheitsbilder, sodass man sich da auch nochmal
Ja,
gut informieren kann.
wir haben ja wirklich also schon eine Menge von so Krankheitsbildern, die so ein Schattendasein auch führen, ne? Auch
Ja.
viele so Frauen, wenn ich mal ein bisschen abschweifen
Ja,
darf, ne?
gerne.
Ja, auch Frauenthemen, ne? Egal ob das das Lipödem ist, ja, oder die Endometriose, ja, also das sind so Erkrankungen, wo wir einfach forschungsmäßig, wo der Schwerpunkt, das Augenmerk von der Vergangenheit gar nicht drauf lag, aber auch das ist uns gelungen, die Mittel nochmal aufzustocken, sogar aufzustocken im letzten Haushalt. Und von da bin ich schon dankbar.
Das ist ganz interessant, weil da ergänzen sich unsere beiden Themenfelder. Weil wir auch daran arbeiten, auch mit der Charité in Berlin zum Beispiel, nimm einfach mal mit der Charité in Berlin, an der Frage, wie manifestieren sich denn Krankheiten im Frauenkörper anders als bei Männern? Und das ist ein Thema auch in der weltweiten Gesundheitsversorgung. Und da ergänzen sich unsere beiden Ministerien. Wir arbeiten da an der Charité in Berlin, gerade zu diesem Thema international. Ich meine, das berühmte Beispiel ist ja immer der Herzinfarkt bei Frauen, der sich anders manifestiert als bei Männern. Aber diese Fragen sind eben rund um den Globus Fragen. Und da wirkt Internationales mit nationaler Gesundheitspolitik zusammen. Und das ermöglicht mir jetzt eine Überleitung, die ein bisschen konstruiert ist, aber trotzdem vielleicht passt, weil ich von Herrn Mertens aus Berchtesgaden noch die Frage gekriegt habe, wie Pandemieprävention in der Zukunft besser gelingen kann, damit sich so etwas wie Corona so nicht wiederholt. Und da ist für mich ein Punkt schon die Frage, wie wir international auch mit solchen Fragestellungen umgehen und wie wir internationale Gesundheitspolitik voranbringen. Wir haben ja auch einen Unterausschuss, in dem wir ja gemeinsam öfter mal sind, zum Thema globale Gesundheitspolitik. Vielleicht kannst du ein, zwei Worte zur Pandemieprävention noch sagen.
Ja, also wir sind ja da vor allem auch im internationalen Austausch, sowohl europäisch, aber auch mit der WHO entsprechend. Aber Fakt ist, wir in Deutschland waren das letzte Mal überhaupt nicht gut vorbereitet auf die Pandemie und haben aber auch im Rahmen der Pandemie schon einiges etwas zugelernt, was wir jetzt verbessert haben. Ja? Stichwort ist einfach Vernetzung auf der Gesundheitsämter untereinander oder Gesundheitsämter mit dem Robert-Koch-Institut. Jedes hat seine eigene Software gehabt. Und also es war wirklich
Oder sein
schwierig.
eigenes
Ich
Faxgerät.
wollte gerade sagen, wir haben da eigentlich fast, also das sind die Laborbefunde hin und her gefaxt worden, das ist eigentlich unglaublich. Aber da, also das war wirklich, da gab es einen Drive in
Ja.
der Entwicklung, der immer noch ausbaufähig ist nach oben, aber die ersten Schritte sind getan. Aber auch so Dinge wie zum Beispiel, wir haben jetzt im Pandemie-Radar ja eingeführt, damals während der Corona-Pandemie, den wir jetzt in einen Infektionsradar umgewandelt haben, also wo du wirklich sehen kannst, wie entwickeln sich Infektionen, um da frühzeitig Hinweise zu bekommen. Oder was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Abwasser-Surveillance, das wir jetzt da
Bestimmt.
flächendeckend da etabliert haben mit dem Förderprogramm, das jetzt zwar mit Bundesmitteln ausläuft, das ist eine kommunale Aufgabe, die erledigt werden muss, aber es machen die Kommunen auch und die Länder haben das auch entsprechend angeleitet. Aber das war uns ein ganz wichtiger Punkt. Und dann Fakt ist, es wird eine nächste Pandemie kommen. Ja? Man weiß nicht wann und man weiß auch nicht, mit welchen Erreger und wie die Eigenschaften des Erregers sind und ob die Lehren, die wir jetzt gezogen haben, da auch wirklich wieder anwendbar sind. Aber Fakt ist, dass wir jetzt einfach, was so Krisenmanagement, was Zusammenarbeit auch der einzelnen Ebenen angeht, dass wir da schon also gut in diesen Jahren dazu gelernt haben, ohne der jetzt die Garantie abzugeben, dass es bei der nächsten besser
Ich glaube,
verläuft.
was sehr wichtig ist bei Pandemien, ist, es gab dann mal irgendwie den Slogan, wir sind nur sicher, wenn alle sicher sind. Dazu zu lernen, dass Pandemien sich eben auch in anderen Ländern und Erdteilen ausbreiten, aber bei uns auch landen dann.
Ja,
Das macht vor
natürlich.
keiner Grenze halt. Und darum ist es so wichtig, im internationalen Kontext
Jawohl,
Laborkapazitäten
ja.
aufzubauen, zu stärken.
Laborkapazitäten auszubauen, zu stärken, aber vor allem auch den Austausch zu führen. Also es muss auch möglich sein, wenn ich dann eine auffällige Variante jetzt entdecke. Also ich komme ja jetzt, ich bekomme ich ja mit bei mir im Haus, wenn Viren sich verändern, wie wird es eingeschätzt weltweit. Aber die Information muss auch kommen, ja.
Genau.
Ich kann mich noch erinnern, es war total, also zäh. Bist du wirklich ich glaube, Genomstruktur nennst du das im Fachbegriff, von dem Virus, wie wir tatsächlich hatten, ja? Und da, also diese Offenheit, die ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Also da sind wir, da ergänzen sich, glaube ich, auch unsere Häuser, da sind wir auch im internationalen Bereich mit anderen Ländern gemeinsam dran, zu sehen, wie kann man Laborstrukturen verbessern, den Informationsfluss verbessern, aber auch am Ende des Tages den Zugang der Menschen zu medizinischer Versorgung verbessern. Denn davon hängt ja dann auch ab, ob man Pandemien eindämmen kann.
Das ist richtig, ja.
Und die Frage, wo werden Medikamente und Impfstoffe produziert, zu verbessern. Auch das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, auch zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, die Medikamentenproduktion zu stärken und zu
Genau,
verbessern.
sagt ihr.
Ich glaube, das ist so eine Frage, die mir jetzt den kleinen Exkurs in mein Themenfeld gestattet hat. Aber ich glaube, sehr, sehr wichtig, denn wie du gesagt hast, die Pandemien der Zukunft werden, ohne Panik machen zu wollen, kommen. Allein Mensch und Tier lebt immer näher zusammen. Die Fragen von Zoonosen, also von übertragbaren Krankheitsbildern, wird immer, immer drängender. Und ich glaube, wir sind gut beraten, da uns bestmöglich miteinander vorzubereiten. Jetzt habe ich noch zwei, drei Themen, die ich in 10 Minuten, glaube ich, die wir noch haben, mal so ansprechen möchte. Jetzt fange ich mal mit dem an, das momentan zumindest bei mir im Wahlkreis durchaus die Gemüter bewegt, das Thema Apotheken, Zukunft der Apotheken auch im ländlichen Raum. Da waren ja einige Reformschritte angedacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das noch umgesetzt werden kann, ist wahrscheinlich eher gering. Aber vielleicht kannst du ganz generell zur Versorgung, vor allem im ländlichen Raum mit Apotheken noch mal was sagen. Die Sorge war ja dann, dass gerade im ländlichen Raum, wenn man Filialen eröffnen kann, dass das vielleicht aus den Großstädten eher kommt und im ländlichen Raum dann Verdrängungsmechanismen beginnen würden. Vielleicht kannst du generell dazu mal was sagen, wie man denn einerseits die Struktur schützen kann, dass am ländlichen Raum eine gute Versorgung da ist, andererseits aber eben auch den Beruf attraktiv zum Beispiel machen kann, sodass man auch ordentliche Einkommensverhältnisse hat und was da alles dazugehört aus deiner Sicht.
Ja, mache ich gerne. Also Fakt ist, die Apothekenreform, eine Apothekenreform wird jetzt in dieser Legislatur nicht mehr kommen. Die Legislatur geht ja in wenigen Wochen zu Ende, ja. Ich be bedauere das schon, muss ich sagen, weil da waren viele Maßnahmen vorgesehen, die wirklich wichtig waren, teilweise umstritten in der Apothekerschaft, aber da bin ich immer gerne in die, in die Diskussion gegangen. Ich meine, da Tatsache ist, nein, wie fange ich, fang anders an. Im Moment ist die Forderung, die uns aus der Apothekerschaft eigentlich entgegen, klingt, einfach nur mehr Honorar und dann werden wir das schon lösen, dann bleiben die Apotheken stabil. Ich glaube, so einfach ist es nicht, weil die Forderung, die Apotheken aufstellen, wird die so in der Form finanziell, bei der, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherung, wäre ja nochmal ein Thema für sich, das wäre so nicht darstellbar, das würden. Sage ich mal, ein unterer einstelliger Milliardenbetrag würde das betreffen. Aber wir haben trotzdem wirklich Punkte vorgesehen, um die Einkommenssituation zu meinen. Vor allem für ländliche Apotheken, die oftmals nicht an der Schwerpunktpraxis angeschlossen oder in Kontakt sind, zu verbessern. Das geht damit los, dass die Apotheke ja nicht nur die 8,50 € für die Abgabe des Medikaments bekommt, sondern sie bekommt auch noch mal 3% auf den Abgabepreis des Medikamentes. Und da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Medikamentenpreise in den letzten Jahren sich im hochpreisigen Sektor ganz schön nach oben bewegt haben. Ja, also sprechen wir von Medikamente, die 1.500 € und aufwärts kosten. Davon geht 3% an die Apotheken, aber wir sehen auch, dass vieles davon, also dass diese Rezepte, diese hochpreisigen Rezepte oft nicht in der Land- oder in der
Eben.
Dorfapotheke eingelöst werden, die in enger Kooperation meistens mit der Hausarztpraxis zusammenarbeiten. Und da wollen wir eine Umschichtung anleiern, also das auf Abschmelzen auf 2% und dafür den Apothekenabgabepreis aufs Medikament peu à peu auf 9 € anheben. Aber vor allem dann, das wäre eine Lösung ich habe jetzt die Zeitfrist gar nicht im Kopf, weil das Apotheken eigentlich von meinem Kollegen Edgar Franke behandelt werden. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen kramen. Aber ich meine, in 1 oder in 2 Jahren eigentlich vorgesehen, dass die Apotheken das machen, was auch im anderen medizinischen Bereich passiert, nämlich ihre Preise und ihr Honorar eigenständig mit den Kostenträgern verhandeln. So wie die Ärzte, die kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen ihr Honorar verhandeln. Also das gibt die Politik nicht vor. Nur mal so als Anmerkung, wenn da immer geschimpft wird, das verhandeln die selber untereinander. Diese Möglichkeit auch den Apotheken eröffnen, sodass wir gesetzgeberisch mal vorgeben, da kriegst du 8,50 € oder 8,75 € oder was, sondern dass sie das selbst aushandeln. Was auch wichtig war, ist, dass wir den Nachtdienstzuschlag deutlich erhöht haben, weil gerade der Apotheke im ländlichen Raum, wo nicht viel außenrum ist, die schon eine hohe Dienstfrequenz hat, ja. Und das muss sich dann auch entsprechend finanziell niederschlagen. Und der Punkt, der zur Kritik geführt hat und den ich eigentlich gar nicht, also ich kann ihn nach wie vor nicht nachvollziehen, er läuft unter dem Stichwort Telepharmazie oder Teleapotheke. Wir wollten ermöglichen, dass es auch Zeiten gibt, wo eine Apotheke auf ist, ohne dass ein Apotheker anwesend ist. Also der Apotheker ist immer Chef und verantwortlich für die Apotheke, aber er muss nicht immer am Tresen stehen, sondern es hätte auch eine pharmazeutisch-technische Assistentin mit einer entsprechenden Qualifikation machen können. Und wenn es notwendig ist, man den Apotheker per Telemedizin, also Telepharmazie nennt man es dann, zuschaltet. Und ich glaube, wenn es zumutbar ist, dass ich in meiner Hausarztpraxis eine Videosprechstunde anbiete, wo ich eine Beratung mache oder wir vielleicht mal mir diesen Hautausschlag hier anschaue am Finger, was ist das jetzt, was Dramatisches oder nicht, dann kann auch ein Apotheker per Video mal einen Kunden beraten, wie die Medikamente einzunehmen sind und auf was er zu achten hat, wenn die BDAs, die ja eigentlich auch immer hochqualifiziert sind, sich entsprechend unsicher fühlt. Ich habe die Dramatik, die um dieses Konzept entstanden ist, also nie nachvollziehen können und vor allem deshalb nicht nachvollziehen können, weil ich die Apotheker bislang, was Digitalisierung anging, immer als total fortschrittlich erlebt habe. Ich sage das ganz offen, während der Pandemie, ja, habe ich mir meinen Impfcode, meinen QR-Code in der Apotheke geholt, weil die viel schneller und zügiger in der Lage waren, mir den auszustellen als die Hausarztpraxis. Ja? Also von daher, die waren immer offen und innovativ und deswegen diesen Komplettwiderstand, Verweigerung, das habe ich selbst so nicht verstanden. Und da wird man auch noch drüber reden müssen. Ich finde es schade. Aber Fakt ist, wir werden da schon was machen müssen, was Honorarstruktur angeht. Aber in der Form, wie der Apothekerverband sich das vorstellt, eine Erhöhung auf 12 Euro, das ist aktuell sowohl in der finanziellen Lage der GKV als auch der Haushaltslage, muss ich so offen sagen, nicht zu stemmen.
Das ist nun mal spannend und auch das, glaube ich, wäre ein abendfüllendes Thema. Wenn ich die Apotheker, mit denen ich gesprochen habe, bei mir verstanden habe, ist die Sorge eher eines gewissen Verdrängungswettbewerbes, wenn dann Leute oder Apotheken aus der Stadt Filialen auf dem Land eröffnen und dann dort etwas anbieten. Aber das ist, glaube ich, etwas, was
Es geht ja darum, die Struktur in der Fläche zu
ja.
erhalten. Es geht ja nicht darum, dass zu viele Apotheken auf einmal auf dem Land sind. Nein, ehrlich, wenn meine Apotheke, dann ist keine da. Ja, also es geht darum, dass eine Apotheke da
Da
ist,
ist.
ja, und nicht, dass ich da eine Konkurrenzsituation aufbaue.
Ich glaube, das ist ein spannendes Thema und wir werden es heute nicht mehr ganz, wir haben nur 3 Minuten, wenn ich es richtig sehe, wenn wir ganz ausdiskutieren können. Vielleicht, wir haben eine Frage zum Thema Ärztemangel noch nicht behandelt. Vielleicht nehmen wir das als Gelegenheit her, Sabine, dass ich dir die Frage mit dem Ärztemangel nochmal, wie man dem etwas entgegensetzen kann, wie man zur Attraktivität des Berufs beitragen kann. So als letzte Aufgabe für dein Schlusswort vielleicht mit
Mann,
aufgebe
das
und
ist jetzt aber
dich bitte da vielleicht in dem, was du noch sagen möchtest, das Thema nochmal mitzustreifen.
ja, also Fakt ist, also Ärztemangel, also wird ja meistens vom Hausärztemangel oder von der allgemeinen medizinischen Versorgung gesprochen. Es gibt auch einige Fachgebiete, wo Probleme haben, nachzubesetzen, also Hals, Nasen, Ohren und so, vor allem auch bei den Kinderärzten. Aber im Bereich der inneren Medizin oder auch Neurologie oder Orthopädie spielt es ja eigentlich, sind ja so beliebte Fachgebiete. Und da muss ich sagen, das ist ein hochkomplexes Thema, ja. Wir haben da auch in der Vergangenheit schon vieles gemacht, um diese hausärztliche allgemeinmedizinische Versorgung attraktiver zu machen. Fängt damit an, dass wir im Studium schon mal drüber reden über die hausärztliche Versorgung. Das heißt, dass es einen Lehrstuhl gibt für Allgemeinmedizin. Wir fördern Studenten, also können gefördert werden, Studenten mit Stipendien, die ihre Formulaturen im hausärztlichen Bereich machen, im ländlichen Bereich. Und wir fördern dann nach dem Studium die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, sodass die Weiterbildungsstelle eigentlich also mit 5.400 Euro finanziert wird. Das sind alles wichtige Maßnahmen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass diese Stellen zur Verfügung gestellt werden. Ich habe das jetzt da in einem Landkreis erlebt, wo in die Unterversorgung gerutscht ist. Da haben die Praxen vor Ort aber auch niemals einen Weiterbildungsassistenten gehabt. Also wenn ich schon einen Studenten oder einen Weiterbildungsassistenten in der Praxis habe, habe ich den auch schon mal so an die ländliche Region gebunden und damit vertraut gemacht. Ne? Also das sind auch ganz wichtige Punkte, die Ärzteschaft da selber leisten muss, dass sie da entsprechend die Stellen auch zur Verfügung stellt. Wir fördern so eine Niederlassung mit 60.000 Euro, wenn die Region von Unterversorgung bedroht ist, die es als Praxisgründungszuschuss gibt, muss dazu sagen, der Freistaat gibt dann nochmal 20.000 drauf. Also das ist schon ein gutes Startkapital, um da eine Praxis zu gründen. Und Fakt ist auch, dass wir mehr Ärzte, also mehr Studienplätze brauchen. Ich habe vorhin zwar die Zahlen genannt, wie wir einwohnermäßig versorgt sind, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir, die Babyboomer, wir kommen so
Immer
langsam
weniger
auch
werden.
schon in so einem Alter, wo sich das eine oder andere Babychen entwickelt. oder auch die Pflegefälle entsprechend zunehmen, aber die erwerbstätige Bevölkerung weniger wird. Also der Bedarf, das Abfordern an medizinischen Leistungen wird mehr, aber die Erwerbstätigkeit wird niedriger. Deswegen brauchst du da auch mehr Effizienzen. Wir brauchen die Telemedizin dazu. Wir brauchen die künstliche Intelligenz dazu. Bei manchen Bereichen auch Robotik, ja. Und wir brauchen da einfach mehr Studienplätze auch. Wobei ich da, das sage ich, das wirst du jetzt nicht gerne hören, aber muss ich schon sagen, also Bayern gehört jetzt aber schon zu den Ländern, die ihre Hausaufgaben, was Studienplätze angeht, gemacht haben. Die haben jetzt, also der gibt immer noch Bedarf nach oben, aber sie haben deutlich mehr gemacht als manche andere Bundesländer. Das ist erfreulich. Also jetzt auch nochmal mit dem Campus da in Augsburg, der gegründet worden ist. Aber Fakt ist, wir müssen einfach mehr Menschen auch ausbilden. Das liegt in der Verantwortung der Länder, die Hochschulausbildung. Und da wünsche ich mir schon an sich noch ein bisschen mehr Engagement.
Das ist, glaube ich, trotz allem jetzt unter Kürze der Zeit ein schönes Schlusswort. Und ich freue mich, wenn man schon was tut in dem Bereich der Ausbildung und der verstärkten Ausbildung auch von Allgemeinmedizinern. Und ich glaube, viele von uns wussten nicht, was es an Fördermaßnahmen bereits gibt. Man weiß natürlich, dass auch die Gründung einer Praxis kostenintensiv ist, aber dass es doch eine ganze Reihe an Unterstützung und Fördermaßnahmen gibt. Und dein letzter Satz, dass wir da aber noch mehr Engagement brauchen in dem Bereich, ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Sabine. Diese Stunde ist wie im Flug vergangen. Man merkt, wie spannend das Thema Gesundheitspolitik ist. Und ich weiß, wir haben ganz viele Themen nicht ausdiskutieren können oder auch nicht mehr anreißen können. Das ganze Thema Pflege, das du ja auch mit der Ausbildung und Qualifizierung von Pflegefachkräften, Pflegeassistenten und so weiter angesprochen hast, haben wir leider nicht mehr streifen
Die
können.
Strukturreform, die eigentlich notwendig ist. Aber das wäre ein Thema für eine eigene
Das ist,
Veranstaltung.
ich würde dann einfach die Chance nutzen, vielleicht die Einladung auszusprechen, nochmal so eine Veranstaltung zu machen und uns nochmal vielleicht intensiv mit dem Thema Pflege
Ja,
zu
das wäre also
beschäftigen.
mir sehr wichtig, weil das ist so ein Herzensthema auch für
Ich
mich. Ja.
würde mich freuen, wenn uns das gelingen würde, weil ich glaube, das ist was, was ganz viele Menschen bei uns unglaublich berührt und unglaublich beschäftigt. Wie geht es mit der Pflege weiter? Und vielleicht machen wir in Kürze nochmal so eine Veranstaltung, liebe Sabine, und mit dem Thema Pflege. Und freuen uns dann auf die Fragen, die kommen und auf die Reaktionen auch aller, die jetzt zugesehen haben oder später auch nochmal nachhören werden. Ich darf mich bei Sabine Dittmer bedanken, parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Und ich darf mich bei allen bedanken, die zugehört haben, die Fragen geschickt haben, die im Chat nochmal Fragen gestellt haben. Ich wünsche allen einen schönen Abend.